Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Investment Case Datencenter. Neben den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz wird immer häufiger auch die zu ihrer Entwicklung notwendige Infrastruktur diskutiert. Zumeist geht es dabei um den Energieverbrauch und die Hardware in Form von Rechnern und Netzwerken. Was soll uns der Begriff Datencenter in diesem Zusammenhang sagen und welche Anlagechancen erwachsen aus ihm? Das und mehr fragen wir heute einmal Maximilian Gickle, Mitglied des Portfolio-Management-Teams für europäisches Immobilienkapital in der Londoner Niederlassung von PIMCO. Herzlich willkommen hier bei uns in den Räumlichkeiten, Herr Gickle.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, PIMCO, da sehen die meisten vor sich vor ihrem geistigen Auge den größten oder einen der größten Rentenmanager der Welt. Immobilienexpertise, wo Sie für eine solche Abteilung in London arbeiten, das hat da wahrscheinlich gar nicht jeder auf dem Schirm. Wie darf man sich das im Gesamtkontext von PIMCO vorstellen, diese Immobilienexpertise?
Ja, wir haben die private Immobilienplattform über die letzten Jahre aufgebaut und sind da über verschiedene Länder in Europa, aber auch global und über Sektoren hinweg aktiv. Und wie Rechenzentren da reinkommen, ist als Teil unseres jüngsten Immobilienausblicks mit dem Titel Gewerbeimmobilien steht die Wende bevor, haben wir explizit Rechenzentren als eines der Themen mit der höchsten Überzeugung identifiziert.
Sie haben jetzt Rechencenter gesagt, das war ja ein Gag, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, hatte ich im ersten Augenblick Gartencenter verstanden und habe mir dann gedacht, dass wir über Gartencenter als Anlagechancen sprechen, haben wir wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, aber dann kam Datencenter, also Rechenzentren. Deshalb jetzt mal die Frage, Sie bringen das ja hier mit in die Sendung rein, warum ist das im Augenblick eine Opportunität und was ist ein Rechenzentrum? Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Ja, vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Rechenzentrum, man könnte es auch Serverzentrum nennen, wenn man so wollte, ist erstmal ein spezialisiertes Gebäude, was dazu dient, Server, die Daten speichern und verarbeiten, zu beherbergen. Und es ist deshalb im Moment ein interessantes Thema, weil drei Hauptfaktoren hier die Nachfrage antreiben. Das erste ist die zunehmende Digitalisierung und Konnektivität. Wir alle haben immer mehr Geräte, die am Netz sind, die Daten speichern und verarbeiten. Zweitens die steigende Cloud-Adoption auf der Unternehmensseite, also dass Unternehmen ihre IT-Infrastruktur digitalisieren. Und last but not least die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz, also der KI. Und für alle diese Trends bilden Rechenzentren das Rückgrat, wenn man so möchte. Das heißt, viele der Dienste, die wir als selbstverständlich ansehen heutzutage, wären ohne Rechenzentren nicht möglich. Also dort werden die Daten gespeichert, bereitgestellt, verarbeitet. Und für Investoren bietet es eine attraktive Möglichkeit, am Wachstum von Technologie und KI, von diesen Trends teilzuhaben.
Dann würde ich sagen, ist es wichtig, dass wir uns, Sie haben von einem Gebäude gesprochen, also ein Immobilieninvestment, dass wir uns mal mit der Frage beschäftigen, was für Gebäude das sind, welche Anforderungen sie mitbringen. Und ich würde mal beginnen mit der Lage. Wir haben jetzt gesagt, es scheint sich um ein Gebäude zu handeln, in dem ich Server stapeln muss, im weitesten Sinne. Da kommen wir gleich auch zur Energieversorgung und anderen Sachen. Aber wo steht sowas am besten? Ja, vermutlich nicht irgendwo in der Innenstadt. Wenn man jetzt ein Baugrundstück für sowas sucht, wie sieht die ideale Beschreibung der Lage aus für ein Rechenzentrum?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Allgemein finden sich an unterschiedlichen Standorten, je nachdem, welche Daten dort gespeichert werden oder welche Nutzungsart das Rechenzentrum verfolgt. Einige können weit entfernt, beispielsweise in kühleren Regionen, beispielsweise in Skandinavien, angesiedelt werden. Andere müssen näher am Nutzungsort, näher am Endkunden sein. Und das hat mit Anforderungen beispielsweise an die Latenzzeit zu tun, also wie lange die Datenübertragung von mir als Nutzer zum Rechenzentrum und beispielsweise wieder zurück dauert. Allgemein, worauf schaut man bei der Auswahl von Standorten? Ein wichtiger Faktor ist die Nähe zu großen Bevölkerungs- und Ballungszentren, da dort die Endnutzer sitzen. Das heißt, wie nah komme ich an große Metropolregionen ran, um dort mein Rechenzentrum zu bauen. Der zweite Punkt wäre, wie sieht die Lage mit Blick auf bestehende und zukünftige Glasfaserverbindungen aus, um auch so die hohen Geschwindigkeiten und die sichere und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Der dritte Faktor wäre die Stromverfügbarkeit. Wo sind Umspannwerke? Wo ist Strom in ausreichender Menge verfügbar, um ein Rechenzentrum zu bauen? Hier sieht man im Moment starkes Wachstum und die Entwicklung von immer größeren Rechenzentren. Also da reden wir teilweise über Kapazitäten von über 100 Megawatt in einem Rechenzentrumscampus, der aus mehreren Gebäuden bestehen kann. Aber dafür ist die Stromversorgung unerlässlich. Und ein weiterer Faktor wäre dann auch noch, dass man ein Grundstück sucht mit Erweiterungspotenzial im Sinne von, ich möchte vielleicht nicht nur ein Gebäude bauen, sondern die Möglichkeit haben, in der Zukunft weitere Gebäude am gleichen Standort hinzuzufügen. Und dementsprechend, je größer das Grundstück, desto leichter ist eine potenzielle Erweiterung in der Zukunft.
Klingt ja so nach, ich sag mal, klassischen Gewerbegebieten, die irgendwo an oder in großen Ballungsgebieten liegen. Die Häuser, also die eigentlichen Objekte, Baustruktur da, große Halle oder sind es dann eher Hochhäuser oder was, die da gebaut werden, um diese Server da reinzubekommen?
Information, Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit 2,5 Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fondscout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fondscout unter www.drescher-zie.de. Viel Spaß beim Lesen.
Von außen ist es einem typischen Industrie- oder Logistikgebäude nicht unähnlich. Also es kann eingeschossig sein, aber auch mehrere Etagen, zwei oder drei haben. Wenn wir über die Hülle reden, also die Shell and Core Komponente, wie sie genannt wird, dann ist das relativ standardisierte Struktur, Wände, Dächer, Böden. Der große Unterschied kommt erst dann, wenn man das Rechenzentrum betritt. Weil dort viel spezialisiertes Equipment, MEP-Equipment, also mechanische und elektrische Ausrüstung, installiert ist. Also da reden wir über Kühlsysteme, Brandschutzsysteme, unterbrechungsfreie Stromversorgung, also die UPS-Systeme, all das, was spezifisch als Komponente im Rechenzentrum dafür sorgt, dass es ununterbrochen und zuverlässig funktionieren kann. Ohne Kühlsysteme könnten Server überhitzen. Wir kennen das alle, wenn der eigene Computer zu Hause etwas heiß läuft und ohne die Backup-Systeme, also Batterien, aber auch Notstromaggregate, könnte es bei einem Stromausfall dazu kommen, dass das Rechenzentrum vom Netz geht. Und deshalb sind all diese Systeme sehr spezialisiert, aber absolut essentiell für die Funktion eines Rechenzentrums. Die letzte Komponente, die man dann noch in dem Gebäude sehen würde, wäre das eigentliche IT-Equipment, also die Racks, Server und Chips, die sozusagen die eigentliche Arbeit der Datenverarbeitung.
Sind die dann meistens Bestandteil dessen, der das Gebäude stellt, oder schon der Nutzer, dass die sagen, du musst da quasi alle Vorrichtungen haben, dass wir unsere Sachen da installieren können, aber von uns kommen dann eigentlich die Server? Oder stelle ich dann schon den Kunden auch die Server mit dem Objekt zur Verfügung?
Es kommt auf das Modell an, aber wenn wir über Hyperscale-Rechenzentren sprechen, also große Rechenzentren, die von Mietern wie Amazon Web Services, Google Cloud oder Microsoft Azure angemietet werden, dann würde der Mieter die eigenen Chips mitbringen und installieren. Und als Vermieter ist man entweder nur für Hülle und Stromanbindung oder für diese beiden Komponenten plus MEP-Equipment, also die Kühlanlage, Batterie etc. verantwortlich. Aber die Server und Chips verbleiben beim Mieter.
Wenn man Rechenzentrum hört, künstliche Intelligenz, haben wir eingangs schon gesagt, wir kommen gleich nochmal zu den Faktoren, entsteht schon der Eindruck, das sei kritische Infrastruktur. Und wir hören ja auch in diesen Tagen hybride Kriegsführung und was es nicht alles gibt. Sind solche Gebäude besonders schutzbedürftig? Das heißt, müssen schon bei der Erstellung spezielle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden, gebäudetechnischer Art?
Ja, also Rechenzentren stellen kritische Infrastruktur da sie eine wesentliche Rolle für die Speicherung und Verarbeitung der Daten von Regierungen, Unternehmen, aber auch uns als Kunden bieten. Verschiedenste Sektoren hängen da dran. Also wenn wir auf beispielsweise das Finanzsystem, das Gesundheitswesen schauen, aber auch Telekommunikation, jede Unterbrechung oder Störung hätte erhebliche Folgeeffekte. Und deshalb sozusagen zu Ihrer Frage der Schutzmaßnahmen. Auf der einen Seite gibt es robuste physische Schutzmaßnahmen und auf der anderen Seite sozusagen, um unbefugten Zugang zu den Daten zu verhindern, auch aus Cybersecurity-Sicht Protokolle, um hier den Schutz sicherzustellen. Und bei den physischen Sicherheitsmaßnahmen reden wir über Komponenten wie Überwachungskameras, Zugangskontrollsysteme, dass man anfängt beispielsweise mit einem großen Zaun um den Campus herum und dann noch weiteren Phasen, je nachdem, wie weit man in das Gebäude hineingeht. Und es würde auch sozusagen Sicherheitskräfte dann vor Ort am Rechenzentrum beinhalten.
Hier wird nicht mit Sperrholz und Pappmaché gebaut. Wenn ich so ein Gebäude jetzt hingestellt habe, bin ich ja, was die Nutzungsart angeht, schon ziemlich konkret geworden. Viele, die Häuser bauen für das Gewerbe, lieben es, Optionen zu haben. Solche Sachen auch im Zweifelsfalle anderweitig nutzen zu lassen, sollte mal ein Überangebot entstehen. Sind solche Sachen dann auch anderweitig nutzbar oder sind sie so dann als Rechenzentrum konstruiert, dass man sagt, ja, entweder Rechenzentrum oder aber da kriegen Sie jetzt keinen Baumarkt rein oder was auch immer. Ist das anderweitig nutzbar oder bin ich dann festgelegt, es ist ein Rechenzentrum?
Ein wichtiger Faktor dafür ist der Standort, denn sehr abgelegene Standorte sind allgemein weniger flexibel für andere Nutzungsarten, da, wie schon am Anfang erwähnt, die Nähe zu Metropolregionen und zu großen Ballungszentren ein entscheidender Faktor ist. Das heißt, mehr Flexibilität hat man bei einem Rechenzentren, die verschiedenste Nutzungsarten beherbergen können, also sowohl Cloud-Leistungen als auch AI-Training und Inference-Anfragen, also die Trainingskomponente, wo das Modell wortwörtlich trainiert wird, ja. Und die Inference-Seite, wo wir sozusagen Daten davon abfragen. Wenn man sich die Flexibilität über alle drei Nutzungsarten bewahrt, hat das sozusagen aus der alternativen Nutzensicht einen Vorteil. Und dann ein anderer Punkt ist auch sozusagen, wenn man sich dann die Grundstücke anschaut, nah an großen Städten, in Industrielagen, wäre eine denkbare alternative Logistikentwicklung. Das heißt, wenn ein Standort aus irgendeinem Grund unattraktiv oder unmöglich für ein Rechenzentrum sein sollte, könnte man, wenn diese Charakteristika gegeben sind,
eine Logistikimmobilie
beispielsweise draus machen. Das wäre denkbar. Okay.
Stichwort Nachhaltigkeit, ESG-konform. Eigentlich Daten klingt so, als wenn das ESG-konform wäre. Das ist vielen Immobilieninvestoren inzwischen sehr wichtig. Aber das Thema der Energiesensibilität dessen, was dort gemacht wird. Wenn jemand sagt, ich möchte bei meinen Immobilieninvestments die Nachhaltigkeit berücksichtigt haben, ist das dann etwas, wo man sagt, das ist hier kein Problem, das passt genau in dein Schema rein? Oder entsteht der Eindruck zu sagen, naja, bei dem, was drin gemacht wird, ist schon sehr energieintensiv?
Es kommt darauf an, ob man über bestehende Rechenzentren oder über neue Entwicklungen spricht. Weil es ist potenziell möglich, ältere bestehende Rechenzentren nachzurüsten, um beispielsweise das ESG-Profil zu verbessern. Beispielsweise durch die Installation von Liquid Cooling, also Flüssigkühlanlagen, um die Energieeffizienz zu verbessern. Aber sozusagen mehr Potenzial für die Implementierung eines umfassenden ESG-Ansatzes bieten Neuentwicklungen. Und Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiges Thema für den Sektor im Allgemeinen, wird auch von den Mietern priorisiert und nachgefragt. Das heißt, viele der Hyperscaler, die ich erwähnt hatte, priorisieren Nachhaltigkeitsinitiativen, energieeffizientere Designs, die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen. Und neue Rechenzentren sind oft auf diese Ziele ausgerichtet. Eine sozusagen Key-Metric dazu ist die PUE, die Power Usage Effectiveness, also wie viel Strom beziehe ich vom Netz und wie viel kommt am Ende bei meinen Servern, bei meinen Chips an. Die Differenz davon ist alles, was für Kühlung oder sozusagen andere Friction in dem Bereich aufgewendet wird. Rechenzentren können grüne Zertifizierungen erhalten für ihre Konstruktion. Und je nach Grundstück kann man weitere Initiativen verfolgen, wie beispielsweise, wenn es eine bestehende Struktur auf dem Grundstück gibt, könnte man das Baumaterial weiterverwenden für den Neubau. Wenn Wohnimmobilien in der Nähe sind, könnte man die Abwärme des Rechenzentrums nutzen und in ein Abwärmenetz einspeisen. Also sozusagen neben den Hauptfaktoren des energieeffizienten Designs und des erneuerbaren Stroms gibt es verschiedene Ansätze, die man bei Neuentwicklungen darüber hinaus implementieren kann.
Das ist ein Infrastrukturinvestment und wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten und wir hören es auch von anderen Investoren draußen, dass das Thema Rechenzentren von Bedeutung ist. Da ist immer die Rede davon, wir hätten in Europa einen Nachholbedarf, vor allen Dingen mit Blick in die USA. Da würde ich jetzt schon mal ein bisschen nachfragen, wenn wir über die Weltkarte uns das anschauen, wo es Rechenzentren gibt, dass es in Silicon Valley ziemlich viele gibt, das würde ich wahrscheinlich unterschreiben, da haben wir einen mega Nachholbedarf. Aber wie ist die Dichte, die Nutzungsmenge, wenn wir jetzt beispielsweise wirklich in die USA als Ganzes schauen, beziehungsweise wenn wir auch nach Asien schauen, wo es ja immer wieder heißt, die sind auch im Bereich KI ziemlich weit, die brauchen diese Rechenzentren, da wird in viel größerer Menge Daten verarbeitet. Wie haben wir uns unseren Nachholbedarf in der Größenordnung vorzustellen zu Asien und zu den USA?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also allgemein stimme ich dem vollkommen zu, dass die globale Kapazität historisch bedingt in den USA konzentriert ist. Der Markt dort ist mehr als doppelt so groß wie Europa. In Europa wird der Markt circa auf 6 Gigawatt, also 6000 Megawatt geschätzt. Und je nachdem sozusagen, welche Prognose man annimmt, ist die Erwartung, dass es über die nächsten 10 Jahre um das 6-fache, vielleicht sogar um das 12-fache anwachsen könnte. Aber wenn wir das sozusagen runterbrechen auf nicht nur die Gesamtkapazität, sondern Watt pro Kopf, also wie viel ist pro Einwohner installiert, dann sind wir in Europa mehrere Jahre hinter den USA, wo unter anderem Silicon Valley ein großer Standort ist, aber auch North Virginia ein sehr großes Rechenzentrumscluster darstellt. In der Asien-Pazifik-Region wären das eher Städte wie Singapur, Hongkong und Tokio. Und in Europa die sogenannten Flap-Märkte Frankfurt, London, Amsterdam und Paris als die historischen Ballungszentren für...
So Eschborn, wenn wir dran vorbeifahren.
Ja, unter anderem auch Eschborn.
Das klingt aber schon so, als wenn es nicht nur darum ging, jetzt quasi für die Gegenwart genug da zu schaffen, sondern schon eine Zukunftsvision davon zu haben, dass die immer mehr Rechenleistung brauchen werden. Was natürlich die Frage stellt, ob da eine Sättigung überhaupt in absehbarer Zeit vorstellbar ist durch das, was man da tut. Wenn ich jetzt beispielsweise an Bitcoin denke, wo es ja immer wieder heißt, um die letzten zu schürfen, gäbe es gar nicht genug Energie und Rechnerleistung auf der Welt, dann heißt das ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also um eine Marktsättigung im Bereich Rechnerzentren braucht man sich so schnell keine Sorgen zu machen?
Zu der Marktsättigung, wenn wir an die Nachfragetreiber zurückdenken, dann sehen wir hier weiterhin exponentielles Wachstum, sowohl auf der Nicht-KI, auf der Cloud-Seite, als auch durch die neue KI-Entwicklung. Das heißt, durch zunehmende Digitalisierung, durch Trends im Cloud- und KI-Bereich würden wir erwarten, dass es hier sozusagen das Thema der Marktsättigung über die nächsten Jahre nicht auftreten wird. Allgemein würde ich aber sagen, dass alle diese Nachfragetreiber auf globaler Ebene zutreffen, weil wir alle die Technologien in ähnlicher Art und Weise nutzen. Wir können die gleichen Geräte kaufen als Endkunden und die gleichen Services konsumieren. Der Unterschied wird dadurch kommen, sozusagen, wo das Wachstum hingeleitet wird, weil beispielsweise bestehende große Märkte an ihre Grenzen stoßen, im Sinne von, wie viele Grundstücke sind noch verfügbar, wie viel Strom ist noch verfügbar. Und ein anderer Trend ist, dass in Europa Rechenzentren zunehmend lokalisiert gebaut werden müssen. Wir hatten die Latenzzeiten schon erwähnt, aber es gibt auch einen regulatorischen Aspekt, der sozusagen dadurch bedenkt wird, dass Daten über europäische Nutzer auch in der EU gespeichert werden und sozusagen aus nationaler Sicherheitsperspektive auch Daten in dem jeweiligen Land beheimatet werden.
Sprechen wir noch ein bisschen über die Treiber, um es auch jedem noch klar zu machen. Ich habe mir mal so 3-4 Stichworte aufgeschrieben, dass wir da auch über die Perspektiven sprechen. Digitalisierung ist ja das, was eigentlich jeder dann immer als Schlagwort hat. Aber ein Thema, wo ich glaube, dass da sehr, sehr viel verbraucht wird, ist natürlich das Thema Streaming. Alle wollen es noch schneller haben, möglichst viel zu ihren Zeiten konsumieren wollen, wann auch immer sie das dann möchten. Das Thema Cloud, ich glaube, das Thema Speicherkapazität machen sich heute die wenigsten Gedanken drüber. Früher hieß es immer, ich muss mal ein paar Bilder von meinem Smartphone schmeißen, damit ich wieder Platz habe. Heute, jeder hebt alles auf, lädt alles hoch, hat Videomaterial in der Cloud drin. Aber vielleicht, dass wir das Thema KI dann nochmal in dem Zusammenhang bringen, weil da ja auch gerade in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel immer wieder über das wird so viel Energie verbrauchen sprechen. Ja, aber das wird ja eben auch sehr, sehr viel Datenrechenkapazitäten bedeuten. Was ist im Bereich der KI das, wo man sagt, da, deshalb alleine wird man diese Rechenzentren brauchen?
Genau, also die KI-Nachfrage teilt sich in die beiden Komponenten Training und Inferenz. Das heißt, wenn dann ChatGPT, jetzt sind wir bei 4, wenn dann 5 oder 6 rauskommen, diese Modelle müssen weiterhin trainiert werden und werden mit immer mehr Daten gefüttert, was sehr intensiv ist. Und selbst wenn das Modell fertig trainiert ist und dann von uns genutzt wird im Rahmen von ChatGPT-Online-Anfragen oder wenn Zuhörer Microsoft Copilot getestet haben, also wo man praktisch die KI direkt in der Office-Applikation mit dabei hat, die Daten müssen möglichst schnell, möglichst reibungslos verarbeitet werden, was nicht unähnlich zu dem Streaming-Thema ist, was Sie erwähnt haben, wo wir alle wollen kein Buffering, wenn wir uns ein Video anschauen. Und da verschiebt sich ja auch unsere Nachfrage von sozusagen der normalen Auflösung, HD, Ultra HD und jetzt bald in 4K und 8K Bereiche. Das heißt, selbst wenn wir die gleiche Anzahl an Stunden Videomaterial konsumieren, durch die höhere Qualität wird der Datenverkehr intensiver. Und ein anderes Beispiel dann noch, was ähnlich ist zum KI-Bereich, ist, dass auch hier sozusagen heutzutage ChatGPT-Anfragen könnten beispielsweise sein, schreibe ein Gedicht, das heißt, ich gebe Text ein, ich bekomme eine Textantwort zurück. Mittlerweile gibt es Systeme, wo ich eine Textanfrage eingebe und ein Bild generiert wird, was mehr Speicherplatz einnimmt als der Text, den ich eingegeben habe. Oder sogar, dass ein Kurzvideo erstellt wird, was nochmal, das kennt jeder vom privaten Handy, was nochmal datenintensiver ist. Das heißt, diese Entwicklung hin zu mehr, einer höheren Menge, einer höheren Qualität und einer höheren Intensität der Daten wird immer mehr Rechenzentren erfordern.
Sie haben eben schon 2-3 Mal das Tempo der Kunden angesprochen, die sowas mieten. Da sind auch 1-2 Namen beigefallen. Das leuchtet auch ein, dass die sowas brauchen. Aber bei den ganz, ganz großen Namen, ich sag mal bei den Amazons dieser Welt oder so, da würde vielleicht mancher annehmen, dass die sich ihre eigenen Dinger bauen und nicht Investoren suchen, die das für sie machen oder so. Das heißt, wenn ich so ein Rechenzentrum plane, habe ich am besten schon vorher die Ankermieter, die da reingehen. Oder kann ich sicher sein, ich kriege das vermietet und ist es dann klüger, einen großen, namhaften zu haben, der das für 15 Jahre, was auch immer bucht, oder mir eine diversifizierte Kundenstruktur zu suchen, im Sinne von, naja, wenn einer von denen mal ausfällt, habe ich noch die anderen.
Ja, es kommt darauf an, welches Modell man verfolgt. Also wie Sie sagen, das Hyperscaler-Modell hat eine konzentriertere Mieterbasis als das Retail-Colocation-Modell, wo man mehrere Mieter unter einem Dach bündelt. Und die großen Ankermieter mit extrem guter Bonität können sicherlich Stabilität bieten, trotz der sozusagen geringeren Diversifikation im Vergleich zum breiter gestreuten Modell. Ich glaube, aufgrund dieser hohen Nachfrage ist ein wichtiger Faktor nicht nur sozusagen, wie oder wer baut das Rechenzentrum, sondern wie schnell kann man mehr Kapazität am Markt gewinnen. Und das heißt, wenn Investoren sozusagen sich an diesem Prozess beteiligen und helfen, schnell mehr Kapazität in den entscheidenden Märkten zu liefern, dann ist das sicherlich eine sehr eine attraktive Value Proposition, wenn man so möchte. Und zwischen diesen beiden Segmenten finden wir das Build-to-Suit-Format gegenüber dem Colocation-Format besonders spannend, eben aufgrund der robusten Nachfrage nach sozusagen höheren Größen, aber auch angepassten Designs, die man sozusagen auf den Mieter individualisiert zuschneiden kann, um da die Anforderungen genau zu treffen.
Herr Gegli, ich freue mich, dass Sie das Thema mit in die Sendung gebracht haben, denn auch mit Blick auf die Investments verschiedener LTIFs, mit denen wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesprochen haben, haben Rechenzentren eine Bedeutung. Es ging jetzt nicht darum, ein bestimmtes Investment hier vorzustellen und zu promoten, im Sinne von, das ist das konkrete Produkt, sondern eher den edukativen Charakter der Fondsgedanken als Podcast etwas zu stärken und zu sagen, machen wir mal ein bisschen Licht ans Fahrrad, was ein Rechenzentrum ist, das dann in Zukunft in Immobilienfonds oder in andere Investmentlösungen von Gesellschaften auftauchen werden oder schon drin sind und sich da mit diesem Thema etwas näher zu beschäftigen. So da Interesse ist, kann man sich mit PIMCO mal in Verbindung setzen und dann die verschiedenen Lösungen, die es da gibt, mal diskutieren. Herr Gegle, ich frage jeden, der bei uns im Podcast ist, zum Schluss immer nach einer Literaturempfehlung. Was lesen Sie im Augenblick? Was haben Sie uns mitgebracht, wo Sie sagen, das ist mal eine ganz nette Abwechslung zum Finanzalltag oder das bringt Sie in Sachen Rechenzentren weiter? Es darf gerne ein Thema sein, aber muss es nicht. Was bringen Sie uns für unsere virtuelle Literaturbühne hier mit?
Ja, meine Buchempfehlung wäre auf Letzteres bezogen, also im Bereich Rechenzentren. Kein Rechenzentrum kann ohne Chips funktionieren. Und es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Chip War von Chris Miller, was sich mit den Lieferketten, mit der globalen Nachfrage beschäftigt, weil sozusagen Chips sind in aller Munde das Buch gibt sehr gute Hintergründe und mehr Informationen für Zuhörer, die sozusagen das Thema spannend finden und näher in sozusagen die technischen Details auf der Chip-Seite sich einlesen möchten.
Wir unterstreichen Chip War und nicht Chips War. Das ist der andere. Genau. Ja, danke, Herr Hegler, dass Sie in der Sendung waren, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. So Sie den Kanal der Fondgedanken noch nicht abonniert haben, freue ich mich, wenn Sie es tun, dann verpassen Sie keine Folge. Ich freue mich, wenn Sie die Folge, die Sie hier hören, bewerten, so Sie dazu irgendwo die Möglichkeit haben und unseren Podcast Fondgedanken weiterempfehlen an Ihre Kollegen, an Ihre Freunde. So wächst unsere Community. Und ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.
Fondgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.